Anna, du schwindelst. Da brummt mir ja gleich der Kopf. Wirklich so viele?
Ja, wenn ich's dir doch sage, es gibt ungefähr 40 Milliarden allein bei uns in Deutschland.
Aber das ist ja eine 4 mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mit 10 Nullen.
Ja, eine riesige Zahl. 5-mal so viele wie alle Menschen auf der Welt zusammen.
Was? Aber Anna, wie viele Fischotter gibt es denn?
Uff, Otti, das weiß ich nicht. Ihr Fischotter seid ja so scheu, euch kann man schlecht zählen. Aber Honigbienen gibt es ungefähr 40 Milliarden in Deutschland.
Anna und die wilden Tiere. Anna und die wilden Tiere. Anna und die wilden Tiere. Geht ganz nah ran, ganz nah ran.
Anna und die wilden Tiere, der Podcast. Honigbienen.
Und damit hallo und summ summ zum Anna und die wilden Tiere Podcast. Es begrüßen euch Anna und eigentlich auch mein tierischer Podcastpartner Otti Otter, aber dem steht vor lauter Staunen so das Maul weit offen, der kann gar nichts sagen.
40 Milliarden. Ja, wo sind die denn alle? Die müssten doch auch hier überall sein. Bienchen, Bienchen, wo seid ihr, Bienchen?
Wir erzählen euch heute mehr über die Honigbienen, von denen es
40 Milliarden.
Ungefähr 40 Milliarden allein in Deutschland gibt. Wo und wie sie leben, erfahrt ihr natürlich. Und auch von den verschiedenen Jobs, die sie zu erledigen haben. Und dass ihre größten Feinde mini, mini klein sind.
40 Milliarden, eine 4 mit 10 Nullen. Also
und weißt du was? Das sind nur die Honigbienen. Eine von ungefähr 600 Bienenarten.
Was? Es gibt noch mehr?
Oh ja, also pass mal auf. Die meisten Bienen sind Wildbienen. Die sind Einzelgänger, so wie du, Otti. Du bist ja auch meistens allein unterwegs.
Ja, ich liebe das. Ich brauche meinen Bau für mich. Mit so vielen anderen zusammen? Nee, das ist mir zu eng.
Ja, die Wildbienen sind da ähnlich. Die Honigbienen hingegen, die mögen es lieber kuschelig und gemeinschaftlich. Die leben in einem Bienenvolk. Und das wird von uns Menschen versorgt.
Und Anna, mit wie vielen anderen Bienen lebt so eine Honigbiene zusammen? Also mit 4, 6? Sag nicht mehr als 10.
Otti, da reden wir von ganz anderen Zahlen. Du wirst mit den Otterohren schlackern. Ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, dass wir in mein Honigbienenabenteuer reinhören. Ich durfte nämlich ein Bienenvolk besuchen und in deren Wohnung reingucken.
Und zählen, wie viele da leben.
Ah, das wäre schwierig geworden. Aber das wusste zum Glück Bienenforscherin Leo. Die habe ich nämlich besucht an der Universität in Würzburg. Dort kümmert sie sich um einige Bienenvölker. Wir haben also Schutzkleidung angezogen, so ein Hut mit Netz überm Gesicht. Und dann durfte ich Leos Bienen kennenlernen.
Das sind meine 10 Völker, die ich hier stehen habe.
Und wie viele Bienen sind da so in einem Volk?
So etwa 20.000 bis 30.000 sind da jetzt drinnen.
Aha, und 10 Völker, das heißt, dann sind wir hier von 300.000 Bienen umgeben ungefähr.
Absolut richtig, ja.
Für jedes Bienenvolk hat Leo eine Holzkiste. Das nennt man auch Bienenstock. Die Kiste ist ungefähr so groß wie ein Kühlschrank und sieht ein bisschen aus wie ein Haus mit mehreren Stockwerken. Leo öffnet den Deckel zum mittleren Stockwerk.
Boah, jetzt ist das Summen noch mal ein ganzes Stück lauter geworden. Und die Bienen fliegen auch immer wilder um uns herum. Also das finden sie jetzt, glaube ich, langsam nicht mehr so toll, oder?
Ja, jetzt sind wir natürlich auch da angelangt, wo das Herz des Bienenstocks praktisch ist. Weil ja. Hier wird der Nachwuchs versorgt. Das ist nämlich der Brutraum. Dadurch ist es auch wichtig, ein bisschen Rauch zu geben. Da vorne hängt der Smoker.
Das raucht hier schon die ganze Zeit so?
Genau.
Die Bienen finden das nicht so toll, dass wir dem Raum mit den Babybienen näher kommen. Die wollen sie natürlich beschützen und fliegen wild umher. Damit sie sich wieder beruhigen, gibt mir Leo ein Gerät. Es ist so groß wie ein Föhn. Damit pusten wir Rauch auf die Bienen.
Das heißt, ich rauche da jetzt rein. Und warum macht das die Bienen weniger aggressiv?
Das liegt daran, dass die Bienen ja eigentlich ursprünglich, bevor wir sie in Kisten gepackt haben, in den Wäldern zu Hause sind, zum Beispiel in Astlöchern. Und wenn es dann so verbrannt riecht, könnte das bedeuten, dass der Wald gerade brennt. Und das, was die Bienen dann machen, ist, sie konzentrieren sich darauf, zu flüchten. Das heißt, sie essen noch mal ganz viel Honig und sind weniger damit beschäftigt, ja, zu fliegen und uns zu attackieren im schlimmsten Falle.
Der Rauch lenkt die Bienen ab. Ich kann mir die Bienenwaben, in denen die Babybienen zur Welt kommen, genauer anschauen.
Anna, ist dieser Bienenstock jetzt eher das Wohnhaus der Bienen oder ihre Honigfabrik?
Beides. In einem Stockwerk schlüpfen die Babybienen aus den Eiern und werden versorgt. Im anderen Stockwerk lagert der Honig. Und ganz unten ist ein Flugloch, durch das die Sammlerbienen rein- und rausfliegen können.
Oh, ich glaube, ich wäre am liebsten so eine Flugbiene. Ja, draußen rumfliegen, mal ein Päuschen machen und nicht gequetscht in diesem wuseligen, dunklen Bienenstock sitzen.
Otti, da muss ich dich enttäuschen. Bei den Honigbienen kann man sich seinen Job nicht aussuchen. Jede Biene muss fast jeden Job mal machen. Und es gibt einiges zu tun in so einem Bienenvolk. Spürnasen, euch haben wir ja noch gar nicht gehört. Was wisst ihr über die Jobs der Bienen?
Also es gibt auch die Frauen, die sind Arbeiterbienen und die sammeln immer den Nektar.
Die Arbeiterinnen, die Frauen, die machen sogar auch die Waben. Und es gibt auch noch ein paar Frauen, die passen auf die Eier auf und auf die Babybienen. Also die Wächterbiene, die lässt nur die rein, die nach den Bienen riechen. Und man kann sich auch so lustig vorstellen, wenn da so eine Biene mit Helm und Umhang und Lanze steht vom Bienenstock.
Also Helm, Umhang und Lanze haben sie nicht, aber den Bienenstock zu bewachen ist wirklich eine wichtige Sache. Am Anfang ihres Lebens ist eine Biene übrigens fürs Putzen der Waben zuständig. Dann kümmert sie sich um die Aufzucht der kleinen Babybienen. Und als nächstes repariert sie die Waben. Danach beschützt sie den Bienenstock und irgendwann macht sie sozusagen den Flugführerschein und kann dann auch rausfliegen und Nektar und Pollen sammeln.
Was für ein Popel denn?
Keine Popel, Pollen. Daraus wird der Honig gemacht. Pollen sind so kleine, staubartige Teilchen von den Blüten oder der Nektar ist der Blütensaft. Den können sie mit ihrem Rüssel aus der Blüte raussaugen.
Anna, so ein Bienenleben klingt echt anstrengend.
Ja, und es ist nicht lang, Otti. Eine Biene lebt nur ungefähr 7 Wochen.
Was? Und dann so viele Jobs? Nix für mich.
Ja, bei einer Biene ist das aber alles anders. Es gibt noch eine ganz besondere. Spürnasen. Ihr wisst, wen ich meine, oder?
Die Königin, die muss Eier legen.
Und sonst nix? Während die anderen da putzen und pullen oder pollern?
Naja, die muss ja die Eier für den ganzen Bienenstock legen.
Alle Babys sind von ihr? Also nur von ihr?
Ja, sie ist die Mutter von allen Bienenbabys im Bienenstock. Die Königin muss Tausende und Abertausende von Eiern legen.
Klingt auch echt anstrengend. Anna, wie ging diese Melodie, die du da vorher so gesummt hast?
Ah, meinst du? Da 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 da.
Oh, das gefällt mir, das gefällt mir, das gefällt. Ja, hör mal. Ja, diese Bienen, die ich meine, die sind fleißig. Super duper mega ultra fleißig.
Die Bienen.
Die Bienen. Die Bienen haben Ameisen im Po. Ja.
Honigbienen sind wirklich fleißig. In ihrem kurzen Leben kümmern sie sich zuerst um die Babybienen, dann müssen sie Waben putzen und reparieren, danach gilt es, den Bienenstock zu verteidigen, fliegen lernen und natürlich ausfliegen und Pollen ernten und daraus Honig machen. Puh, boah.
Anna? Du hast gesagt, diese Wächterbienen verteidigen den Bienenstock gegen Feinde. Aber wer möchte denn bitte in einen Bienenstock mit 30.000 Bienen freiwillig reinfliegen? Die können doch stechen.
Ja, andere Bienen zum Beispiel, um Honig zu stibitzen.
Das machen die?
Ja, Bienen haben aber noch mehr Feinde. Spürnasen. Fällt euch noch jemand ein?
Also ich glaube, der Mönch ist schon mal ein Feind. Und ich glaube, auch eine Wespe ist ein Feind vielleicht.
Also Hornissen sind auch noch Feinde von Bienen.
Der Bär ist ein Feind, weil der Bär, wenn die im Wald leben, schmeißt er den Honigstock runter, der ganze Honig läuft raus und die Bienen müssen sich ein anderes Zuhause suchen, was ich sehr, sehr schade für die finde.
Die Fledermaus ist ein Feind. Also Frösche sind auch Feinde von Bienen, weil die fressen ja Insekten.
Ja, und dann gibt es noch einen Feind der Bienen, von dem die Leute gar nichts wissen.
Aber du verrätst es uns, Anna.
Ja, klar. Dieser Feind ist mini, mini, mini klein. Bienenforscherin Leo kennt den natürlich auch.
Und den kann ich dir zeigen, indem ich hier die Windel unterhalb der Völker raushole.
Die Windel?
Ja, so nennt sich das.
Kacken da die Bienen drauf, oder wie?
Nee, so halb. Alles, was praktisch im Volk anfällt, fällt darunter, was eigentlich durchfallen würde.
Leo zieht die unterste Schublade des Bienenstocks heraus. Das ist also die Windel. Sieht aus wie ein Backblech voller kleiner Pünktchen.
Aha. Und hier kann ich auch Folgendes sehen, und zwar eine kleine Milbe. Das
hier dieser braune Punkt.
Genau, und hier ist noch eine und hier ist noch eine.
Boah, das ist ja alles voll.
Genau, das ist die Varroa-Milbe.
Und die ist der Feind der Bienen?
Absolut.
Varroa-Milbe?
Ja, ein super kleines Tierchen, das aber dafür sorgen kann, dass ein ganzes Bienenvolk stirbt.
Alle 30.000?
Ja, und deshalb forscht Leo daran, was die Bienen tun können, um sich besser zu schützen.
Wie macht sie das?
Also erstmal hilft sie mit, dass ganz viele Bienenbabys geboren werden und an die dürfte ich dann auch ganz nah ran.
Die sind ja gar nicht mini klein.
Nein, die sind tatsächlich schon genauso groß, wie sie dann am Ende auch sind.
Aber die schlüpfen schon in der Größe?
Genau, ja. Sie sind ein bisschen weicher als erwachsene Bienen, aber ansonsten sind die schon genauso groß.
Okay, und wie alt sind die jetzt?
Die sind maximal 24 Stunden alt. Das heißt, ich habe diese Brutwabe vor 24 Stunden aus dem Volk geholt, in diese Wabentasche gepackt, damit wir jetzt wissen, dass die weder fliegen noch stechen können.
Ach, das können die jetzt noch nicht. Das heißt, wir können jetzt wirklich mit den Babybienen kuscheln.
Ja. So, hier haben wir schon ganz viele Babybienen.
Fühlen sich ganz flauschig an.
Ja, richtig gehört. Ich kann die Babybienen streicheln und mir passiert nichts. Sie können noch nicht stechen. Und jetzt werden aus den Bienen Forschungsbienchen für die Wissenschaft.
Die kitzeln. Oh, normalerweise denke ich bei dem Gefühl, wenn eine Biene so über meine Hand krabbelt, oh Gott, ich werde gleich gestochen. Sehen schon süß aus, so schön flauschig. Und jetzt, was machen wir jetzt mit deinen Forschungsbienchen?
Jetzt bekleben wir die.
Alles klar, also die werden jetzt beklebt.
Das genau.
Kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen, wie man eine Biene beklebt und vor allem warum.
Warum? Weil wir das Flugverhalten von diesen Bienen untersuchen wollten. Und dafür haben wir so kleine Tags.
Mini kleine goldglänzende Plättchen. Das sind die Tags. Die kleben Leo und ich jetzt den Bienen auf den Rücken. Puh, ich sag's euch, da braucht man echt Fingerspitzengefühl. Die Bienen werden erst auf Eiswürfel gestellt. Durch die Kälte werden sie ganz ruhig. Jetzt können wir ihnen mit einer Pinzette die Plättchen mit Klebstoff auf ihren Rücken kleben, zwischen die Flügel.
Nimmst du die Pinzette? Mhm. Eins von diesen kleinen Tags.
Ja.
Tauchst sie kurz in den Kleber und klebst es hinten auf den Rücken drauf.
Sehr gut. So, und das muss jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen trocknen.
Genau.
Ja, das sieht doch schick aus. Und sie ist jetzt auch schon wieder hier fleißig unterwegs.
Mhm. Dieser Chip ist wie so ein kleiner Personalausweis. Die hat jetzt einen Namen.
Ach so, Sabine?
Zum Beispiel. Nein, tatsächlich ist es eher sowas wie A, B, 1, 3, 4, 7, C, D.
Okay, verstehe.
Aber es gibt den Namen nur ein einziges Mal.
Ein richtiges kleines Goldbienchen ist sie jetzt. Sag mal, und mit diesem Chip da hinten drauf, da kann die jetzt ganz normal alles machen, was eine Biene in ihrem Leben so tut.
Ja, genau. Also sie kann damit fliegen, es ist klein genug, damit es nicht zu schwer ist und kann genau ein Bienenleben führen.
Also das stört sie einfach gar nicht, der Chip.
Mit diesem Chip kann Leo die Bienen überwachen und rausfinden, wohin sie fliegen und ob sie ganz anders leben, falls die Varroa-Milbe in ihr Bienenvolk eindringt. Und kaum reden wir davon, entdeckt Leo eine Biene, die schon von der Milbe befallen ist.
Guck mal, Anna, da siehst du, wie die Varroa-Milbe auf der Biene sitzt.
Ach ja. Und was macht die Milbe jetzt da genau?
Die ist in einer Phase, in der sie sich vermehren will. Das heißt, sie sucht praktisch eine offene Brutzelle, in der sie sich weiter vermehren kann. Und so lange bleibt sie auf der Biene sitzen und ernährt sich auch von der.
Ein winziger brauner Punkt ist auf der Biene zu erkennen. Die Milbe. Für diese Biene bedeutet das den Tod. Aber hoffentlich kann Leo durch ihre Forschung bald eine Möglichkeit finden, wie die Bienen sich gegen diesen Feind verteidigen können.
Anna, das ist ja wie im Horrorfilm mit diesen Milben, die sich da so huckepack auf die Bienen draufsetzen. Und diese Milbe, die wir meinen, die heißt Varroa. Kleine, fiese Milbe, Varroa. Varroa, 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 Varroa.
Okay. Also, der größte Feind der Biene ist in Wirklichkeit winzig klein, die Varroa-Milbe. Sie sorgt immer wieder dafür, dass ganze Bienenvölker sterben. Deshalb arbeiten Forscher und Forscherinnen wie Leo daran, wie sie den Bienen im Kampf gegen die Milben helfen können.
Anna, wir haben heute noch gar nicht gerätselt.
Ah, ein Bienenrätsel ist gewünscht. Tada, hier ist es. Ich habe eine Schätzfrage für euch. Was denkt ihr? Eine einzelne Biene, wie viel Honig macht sie in ihrem ganzen Leben?
Sag mal, wie lang war das Leben nochmal, Anna?
So ungefähr 7 Wochen.
7 Wochen. 7 Wochen, das sind 49 Tage.
Ich gebe euch mal 3 Möglichkeiten zur Auswahl. Macht eine einzelne Honigbiene in ihrem Leben so viel Honig wie A auf 2 Teelöffel passt oder B auf 3 Esslöffel passt oder C in 4 Eierbecher passt? 2 Teelöffel, 3 Esslöffel oder 4 Eierbecher?
Ich glaube 3 Esslöffel, Anna.
Otti, knapp daneben ist auch vorbei. Die richtige Antwort lautet A, so viel wie auf 2 Teelöffel passt.
So wenig?
Naja, so eine Biene ist ja auch winzig und die muss ja für jedes bisschen Pollen und Nektar losfliegen und das zurückbringen in den Bienenstock.
Und dann nehmt ihr Menschen denen auch noch den Honig weg?
Ja, aber die Imker lassen den Bienen natürlich genügend Honig übrig, damit die Bienen selber satt werden. Ist ja klar. Die Bienen sind für uns Menschen aber nicht nur wegen des Honigs super wichtig. Spürnasen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder? Stichwort Bestäubung.
Bestäubung, das funktioniert so, die Bienen kriechen ganz tief in die Blüten rein und wenn sie dann zu einer Blüte zu anderen, dann bleibt der Pollenstaub an ihren Füßen hängen und das nennt man dann Bestäubung, weil wenn die Bienen dann in eine andere Blüte reinkriechen, dann klebt der Pollen nämlich dann fest an der Blüte und ohne Bienen würde es keine Äpfel, keine Birnen und kein Obst und Gemüse, glaube ich, geben. In einem Land, das haben wir mal in der Schule gelernt, ich weiß aber nicht in welchem, da haben sie so viel Gift gesprüht, dass die Bienen alle, dass sie nicht mehr da waren. Dann mussten die mit so einem Pinsel alle Blüten bepinseln und das war ganz schön viel Arbeit.
Die Menschen haben Biene gespielt?
Ja, so ungefähr. In China ist das zum Beispiel schon passiert. Da gab es in einer Region keine Bienen mehr und die Menschen mussten die Pflanzen selbst bestäuben. Von Erdbeeren bis Gurken, Tomaten, Melonen, Äpfel, Kirschen, Birnen.
Muss man das hier auch bald machen? Also die Arbeit von den, wie viele Milliarden Bienen waren es in Deutschland, Anna? Wie viel waren
ungefähr
es?
40 Milliarden.
Müssen wir das bald machen? Ich meine, ich habe echt viele Termine. Ich weiß nicht, ob ich da noch Zeit für...
Den Honigbienen in Deutschland geht es gut. Wir haben viele Imker und Imkerinnen, die sich um sie kümmern. Aber die Wildbienen, die wir auch fürs Bestäuben brauchen, da sind viele Arten schon bedroht. Und die gilt es zu schützen.
Und wie, Anna?
Zum Beispiel so wie die Spürnasen. Die helfen den Wildbienen, stimmt's?
Also wir haben sie draußen im Garten, aber eher ein bisschen weiter hinten in der Ecke.
Also die wohnen in so einem alten Puppenhaus und das haben halt die Hortkinder dann halt auch angemalt.
Also es gibt halt extra Löcher im Puppenhaus, nur ich glaube, die wurden ein bisschen größer gemacht, dass die Bienen durch die kleinen Löcher in der Tür rein und rauskommen. Und wir haben extra noch so ein kleines Teil gebaut, da können die die Eier reinlegen.
Die Spürnasen haben ein Wildbienenhaus.
Ja, dafür braucht es gar nicht so viel. Manchmal hilft es auch schon, einfach alte Äste liegen zu lassen. Die Wildbienen suchen sich kleine Löcher und Höhlen, um darin zu nisten. Dann ist's gut, wenn man bienenfreundliche Blumen und Pflanzen anpflanzt. Und am besten immer den Honig aus der Region kaufen. Da unterstützt man die Bienen und Imker und Imkerinnen vor Ort.
Oh, und damit schützen wir die Bienen. Wilde, kleine, süße, tolle Bienen. Aber Anna, was ist denn das überhaupt für ein Lied?
Das kennst du nicht?
Nee.
Das ist eine ganz berühmte Bienenmusik.
Oh.
Ich erzähle dir nachher, von wem sie handelt. Aber lass uns erst noch Ciao sagen. Unsere Podcast-Folge über die Honigbienen ist nämlich schon rum.
Handelt die Bienenmusik von einer Bienenkönigin namens Elsa?
Nein. Wir haben euch diesmal von den verschiedenen Jobs im Bienenstock erzählt, darunter auch der Bienenkönigin, die tausende Eier legen muss.
Handelt die Musik von einer Wächterbiene namens Walter?
Nein, von denen haben wir aber auch erzählt, wie sie den Bienenstock verteidigen. Und wir haben gehört, dass die Varroa-Milbe einer der gefährlichsten Feinde für die Biene ist.
Aber handelt das Lied von einer tollkühnen Pollenflugsuchbiene namens Pipolina?
Nein, auch nicht. Wir sagen für dieses Mal Ciao und hoffen, ihr freut euch das nächste Mal, wenn ihr eine Biene seht. Vielleicht sagt ihr sogar Danke zu ihr. Ich glaube, ich mache das mal. Schließlich sorgen sie dafür, dass wir Äpfel ernten können und Gurken, Beeren, Zucchini.
Ich hab's! Diese Musik besingt die Wabenreparaturbiene Rudi.
Oh Mann, es geht jetzt immer so weiter. Ich ahne es. Wenn ihr noch weiter hören mögt, ihr wisst es sicher, schwirrt ab in die ARD-Audiothek. Viele weitere Anna und die wilden Tiere-Folgen warten da auf eure Ohren. Bleibt tierisch interessiert, eure Anna.
Und euer Otti. Jetzt Anna, jetzt sag doch schon mal, was ist denn das für ein Lied? Ammenbiene Anni, Wabenbauerin Walpurga. Jetzt Anna, verrate doch mal, Honigmacherin Hildegard vielleicht? Ey, Anna! Anna!
Anna und die
Anna und die wilden Tiere, der Podcast Honigbienen mit Annika Preil. Als singender Otter Katja Schild. Text und Regie Tina Gentner. Tonbearbeitung Matthias Plätz. Redaktionelle Mitarbeit Veronika Baum. Redaktion Matthias Eggert. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2025.